Guten Morgen. Schön, dass wir jetzt diese gemeinsame Zeit haben. Mein Name ist Miriam Knödler, könnt ihr da lesen? Genau, das bin ich. Und wir sind ja in einer Reihe, da geht es um Exerzitien. Exerzitien sind einfach nur Übungen, die uns helfen, dass unser Glaube robust wird, dass wir Raum schaffen, wie wir gerade gesungen haben in dem letzten Lied, dass wir Raum schaffen für Gott. Es geht also nicht darum, dass wir mit diesen Übungen versuchen, dass wir es irgendwie Gott recht machen. Das ist nicht das Ziel, weil Jesus hat es schon für uns, für Gott recht gemacht. Das brauchen wir nicht mehr und das könnten wir auch gar nicht. Aber es geht darum, dass wir einen Lebensstil immer mehr entwickeln, wo es leicht ist, dass die Gnade Gottes uns erreicht. Ich sag mal so. Und letzte Woche haben wir, wie ich finde, eine wunderbare Predigt gehört zum Thema Stille. Und ich dachte, ja, let's go. Wir fangen hier mal mit Stille an. 2 Minuten. 2 Minuten sind wir einfach ruhig. Und wir wissen oder wir nehmen das vielleicht sogar wahr. Jesus ist da. Und wir brauchen ihm jetzt auch nicht irgendwas erklären oder irgendwas tief zu durchdenken. Wir sind einfach vor ihm da. Herr, wir geben dir diese Zeit der Stille. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist, dass du auch die Wellen und die Stürme in unserem Kopf, die losziehen, wenn wir äußerlich still sind, die sind dir ja nicht fremd. Du kennst mein Denken von Ferne, hat David geschrieben im Psalm und das ist die Wahrheit. Und so kommen wir jetzt in unserem aktuellen Ist-Zustand. Nicht so, wie wir gern wären, sondern einfach so, wie wir jetzt sind. So setzen wir uns vor dich hin und bitten dich, dass du dieses Wunder schenkst, dass dein Wort und unser Leben, dass sich das verbindet. Dein ewiges Wort und unser kleines zeitliches Leben, dass sich das verbindet. Das kannst du bewirken, Jesus. Ich kann das nicht bewirken. Und deshalb bitte ich dich darum. Amen. Ist ganz schön lang, gell? 2 Minuten sind voll lang, wenn man einfach still ist. Hey, letzte Woche hatten wir da als Inspiration 1 Stunde Stille. Da dachte ich, okay, aber jetzt kommen wir zum Wort Gottes und ich lese euch vor Psalm 1, Vers 1 bis 3. Glücklich ist der Mensch, der nicht dem Vorbild der Frevler folgt und nicht den Weg der Sünder betritt. Mit Leuten, die über andere lästern, setzt er sich nicht an einen Tisch. Vielmehr freut er sich über die Weisung des Herrn. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm. In Vers 2, wo da steht, Tag und Nacht denkt er darüber nach, sagt Gottes Wort laut vor sich hin, möchte ich euch noch die Übersetzung von einer freien Übertragung der Bibel, von der Message sagen. Und da steht, er begeistert sich an Gottes Wort und kaut Nacht und Tag darauf herum. Also er kaut jetzt nicht auf dem Ledereinband oder so von der Bibel, aber es ist immer irgendwie in seinem Kopf. So. Es wie er schwanger damit. Immer ist irgendwie was aus dem Wort. So, diese Verse sind nicht nur eine Einladung, eine offene Tür in die Psalmen, ist ja auch der erste Psalm, sondern sie sind auch eine Einladung, eine offene Tür in ein fruchtbares und gesegnetes Leben. Wenn Gottes Wort unser Denken und unser Handeln prägt, dann ist der Segen nicht aufzuhalten. Übrigens auch ganz egal, wie viele Leute dir den Segen Gottes zum Geburtstag wünschen, ob das viele oder wenig sind, wenn du mit Gottes Wort voll bist und geprägt bist, dann bist du gesegnet. Das sagt dieser Text hier. Ich möchte meine Predigt gern in zwei Teile aufteilen. Denkt ihr schon, oh cool, nur zwei Punkte? Ja, aber jeder Punkt hat drei Unterpunkte. Also kommen wir insgesamt auf sechs. Der erste Teil der Predigt ist die große Frage, warum? Warum soll Gottes Wort uns prägen? Warum soll der tägliche Umgang mit der Bibel für uns eine Priorität sein? Ich glaube, bevor man über das Wie spricht, also wie machen wir dann, was man so nennt, stille Zeit oder gehen mit der Bibel um, bevor man über das Wie spricht, muss man über das Warum sprechen, weil sonst ist auch schon die Gefahr, dass man einfach Dinge tut und tut und tut oder eben nicht tut und man sieht gar nicht eigentlich eine Begründung dafür. Also ich will euch drei Antworten geben, warum Gottes Wort uns prägen soll. Und hier kommt der erste. Gott teilt sich mit. Wenn wir mal kurz einen Schritt zurückgehen, da gibt es einen Gott, der sich mitteilen will. Er will nicht im Dunkeln bleiben. Er möchte sich offenbaren. Liebe treibt ihn an. Menschliche Abgründe wie Sünde oder Ignoranz oder ganz kindisches unabhängig sein wollen, das alles hält diesen Gott nicht auf. Seine brennende Liebe sucht einen Weg zu den Menschen und findet ihn in Jesus, der als Mensch auf die Erde kommt und Sachen sagt und tut, die zahlreiche Spuren hinterlassen. Und jetzt kommt's. Das ist alles detailliert aufgeschrieben. Wir können das nachlesen. Wir können das studieren. Wir können die Geschichte Gottes mit den Menschen uns ganz genau anschauen. Und damit sind wir mega privilegiert in zweierlei Hinsicht. Wir können lesen, gehe ich jetzt mal davon aus, und wir haben Bibeln, wir haben Zugang zu Bibeln, zu Gottes Wort. Das sind ganz große Vorteile, die wir haben, die viele Menschen zur Zeit und auch in der Geschichte nicht hatten. Wir können nachschauen, wir können nachlesen, wie Gott in die Geschichte eingegriffen hat. Immer wieder. Und vor allem die Evangelien. Oh, ich möchte, wenn ihr das heute mitnehmt, die Evangelien sind ein Megaschatz. Quasi die Biografie von Jesus aus vier verschiedenen Perspektiven. Und die sind ein enormer Schatz. Jesus hautnah, Gott auf der Erde. Und man kann nachlesen, was der sagt, was der macht, wie der reagiert, wovor er warnt, was er cool findet. Super. Jesus sagt zum Beispiel, wenn ihr betet, dann sprecht Vater. Die Juden, die das gehört haben, die hat schier aus den Latschen gehauen. Die fanden das unerhört. Aber Jesus hat uns den Gott als Vater vorgestellt. Woher wissen wir das? Wir können es nachlesen. Wie reagiert er? Wie reagiert Jesus, als so ganz viele Mamas da kommen und ihre kleinen Kinder mitbringen und die Jünger schon ein bisschen die Nase rümpfen und sagen, hey, jetzt geht mal weg, der Meister hier hat anderes zu tun. Und er sagt, nein, lass die Kinder zu mir kommen. Woher wissen wir das? Wir können es nachlesen. Ist doch cool. Ja, genau, so geht's weiter. Werner hat schon nachgelesen. Was macht Jesus? Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Wie reagiert er? Und er kommt zum Übernachten in ein Dorf der Samariter. Aber weil die Samariter nicht so gut auf die Juden zu sprechen waren, sagen sie, nö, hier ist kein Platz frei. Und dann kommen die Jünger auf den Plan, Johannes und Jakobus. Sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen? Also die gerechte Strafe. Und Jesus sagt, nee, lasst mal, wir gehen ins nächste Dorf. So ist Jesus. So ist er. Der haut nicht mit seiner göttlichen Macht rein, sondern der kann sich zurücknehmen. Und sowas zu lesen, das ist doch, also ich finde es wirklich froh. Wen sieht Jesus? Auch eine coole Frage. Jesus sieht den kleinen Mann im Baum, den Zachäus. Und er sieht ihn nicht, er sieht ihn nicht nur, sondern er will Kontakt zu ihm aufnehmen. Ich will in dein Haus. Hast du dich schon mal ungesehen gefühlt, klein im Vergleich zu den anderen, vielleicht körperlich klein, aber vielleicht auch, ich habe wenig vorzuweisen. Du kannst wissen, Jesus sieht dich. Er übersieht dich nicht. Jesus sieht die arme Witwe, die ein lächerlich kleines Opfer einwirft, während die Reichen ganz public relation mäßig offensichtlich ihre Scheinchen da einwerfen. Und Jesus lobt diese Frau, die arme Witwe. Wir können nachlesen, wen Jesus sieht. Die Evangelien sind so ein Schatz, so ein Schatz. Jesus warnt an einer ganz komischen Stelle, wie ich finde, weil einmal kommt einer zu ihm und sagt, Meister, mein Bruder will das Erbe nicht mit mir teilen. Können wir ja sagen, dass Jesus sagt, na, das geht aber nicht. Und nur werde ich mal für Gerechtigkeit hier sorgen. Und Jesus sagt ihm als Antwort, hütet euch vor aller Habgier. Das ist die Antwort, die Jesus dem gibt. Der hat gedacht, ich habe Jesus auf meiner Seite, auf der Seite der Gerechtigkeit. Und Jesus sieht die Situation ganz anders und sagt, eines Menschen Leben besteht nicht darin, dass er viele Güter hat. Das können wir nachlesen. Echt, steht im Lukas-Evangelium. Also, wenn dieser Gott mir etwas bedeutet, oder besser gesagt, wenn ich spüre, wenn ich spüre, wie viel ich ihm bedeute, wenn ich seiner Spur folgen will, wenn ich ihn besser kennenlernen möchte, dann klar, dann beschäftige ich mich mit seinem Wort. Möglichst unvoreingenommen, möglichst viel, möglichst offen und möglichst lernbereit. Gott hat sich mitgeteilt. Wir müssen nicht im Dunkeln tappen. Der zweite Punkt, warum das voll wichtig ist, dass Gottes Wort uns prägt, ist, die Prägung entscheidet. Wir möchten ja gern denken, also ich möchte gern denken, dass ich ganz frei und individuell meine Werte bestimme und mein Denken, meine Emotionen und meine Entscheidungen lenke. Aber das ist ein großer Irrtum. Bei mir und ich, bei euch auch. Wir werden geprägt, ob wir es wollen oder nicht. Wir sind nicht ganz frei. Unsere Umgebung prägt uns die ganze Zeit. Wir sind viel mehr Kinder unserer Zeit und damit auch des Zeitgeistes, den wir immer mal wieder so verurteilen, als uns eigentlich lieb ist. Wie ein Fisch vom Wasser umgeben, so umgeben uns die ganze Zeit Wertvorstellungen und Gedankengebäude. Die Welt um uns herum drängt uns aktiv ihre Werte auf. Manchmal geschieht es ganz offensichtlich, aber in der Regel so subtil, dass es uns kaum auffällt. Wir bekommen jeden Tag zahllose Botschaften durch alle möglichen Medien oder durch das Vorbild anderer Menschen. Ich sage euch mal so ein paar Botschaften. Du musst dich in den Vordergrund stellen, sonst sieht dich niemand. Wir haben gerade gehört, Jesus sieht uns. Er sieht die, die sich nicht in den Vordergrund stellen. Oder dir wird nichts geschenkt. Das Evangelium sagt uns, alles, alles, unser Leben, das, was wir unser Eigen nennen, unsere Birne, unser Nachdenken, unsere Klugheit, unsere Geschicklichkeit mit den Händen, jeder Tag und jeder Atemzug ist ein Geschenk Gottes. Aber wir werden umgeben von Gedanken, die sagen, dir wird nichts geschenkt, du musst dich ein bisschen selber in Position bringen. Merkt ihr, was das für einen Unterschied macht, in welche Richtung ich geprägt wird? Vielleicht denkst du, was ich habe, ist Ergebnis meiner Arbeit. Stimmt nur halb. Ich habe gerade schon gesagt, alles, was wir haben, kommt von Gott. Vielleicht hörst du ganz oft, was sich nicht gut anfühlt, das brauchst du nicht machen. Mach nur das, was sich für dich gut anfühlt. Ja, hat die Bibel auch eine andere Spur, die sie verfolgt. oder du wirst erst geliebt, wenn du entweder erfolgreich oder schlau oder reich oder gut aussehend bist oder am besten alle vier. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit, die Jesus uns gebracht hat. Vielleicht hat dir mal jemand zum Geburtstag gratuliert und gesagt, und ich wünsche dir Gesundheit, weil Gesundheit ist das Allerwichtigste. Habt ihr schon mal gehört? Vor allem, ich denke, ältere Leute, ich kann das auch voll verstehen, wo das herkommt. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Nun, das haben auch 4 Leute gedacht, die ihren Freund, ihren kranken Freund extra zu Jesus geschleppt haben und noch das Dach aufgebrochen, damit der kranke Freund direkt vor Jesus kam. Und Jesus hat ihm seine Schuld vergeben. Jesus hat die Schuld, die persönliche Schuld, die wir alle übrigens vor Gott haben, das hat er für wichtiger gefunden, das zuerst mal zu regeln, bevor er den Kranken gesund gemacht hat. Gesundheit ist nicht alles, auf jeden Fall nicht im Licht der Ewigkeit. Was soll denn ein chronisch Kranker, soll er sagen, ich habe halt jetzt alles verpasst? Nein, da ist eine Welt offen, wo Jesus sagt, ich bin bei dir, ich helfe dir, ich richte dich auf, halte an mir fest. Es kommt eine himmlische Belohnung für jeden, der aushält, auch in ganz widrigen und schwierigen Situationen. Vielleicht haben die Jungen das öfter schon gehört. Follow your heart. Ja, findest du auf Geburtstagskarten, auf T-Shirts, überall. Follow your heart. Ja, kann man auch ein bisschen verstehen, wo das herkommt so. Jeder ist ein Individuum und auch von Gott so gemacht. Aber Jesus sagt, ey, aus dem Herzen, da kommt der übelste Dreck auch raus. Da kommen die schlechten Gedanken, da kommt Neid, da kommt Missgunst, da kommt, das könnt ihr nachlesen, das steht da. Also wer immer sein Herz followt, der landet an dem falschen Ziel. Das ist echt so. Und wir nehmen diese Botschaften auf und denken, ja, follow your heart klingt ja nett. Also es klingt auch nicht ganz böse. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Mir geht's darum, uns zu zeigen, wie sehr wir doch von Gedanken umgeben sind und wie die uns auch prägen. Auch wenn wir denken, wir sind ganz frei. Wir entscheiden ganz individuell. Noch ein Thema zum Thema, was uns so umgibt an Gedankengebäude. Es ist ja schon, ich habe auch gestern zum Reinhard gesagt, man hört so viel, Deutschland geht bergab, die Gesellschaft geht bergab, dies geht bergab, das Klima geht bergab. Es ist eigentlich, wenn jemand fröhlich ist, dann werden wir fast schon misstrauisch. Ey, hast du nicht die Nachrichten gelesen? Was ist mit dir los? So ungefähr. Und ich will auch nicht einfach so zu blindem Optimismus leiten. Aber ich will sagen, dass das Reich Gottes und die Kinder Gottes durch alle Jahrhunderte immer in chaotischen, bedrohlichen, ärmlichen Umgebungen gelebt haben. Wir sind nicht die Ersten, wir sind jetzt halt einiges an Wohlstandslevel gewohnt und Gott hat unsere Zukunft in der Hand. Ich meine, wir sind als Kinder Gottes nie dazu aufgefordert, dem Land zu vertrauen, in dem wir leben. Also nee, jetzt sage ich auch was Komisches. Oh nee. Wisst ihr, was ich meine? Wir brauchen uns nicht anstecken zu lassen von dem allgemeinen Untergangsstimmung. Wir brauchen uns auch nicht fürchten, weil die Zukunft aller Zukunft, die hat einen Namen und das ist Jesus. Wenn wir auf seiner Seite sind, klar, da kann noch wildes Wasser kommen. Davon gehe ich auch aus. Aber das verändert ja Jesus nicht und meine Stellung zu ihm. Manche Entwicklungen gefallen uns nicht. Aber Gottes Reich ist nicht an unseren Wohlstandslevel gebunden. Deshalb redet Paulus in Römer 12 davon, da kommt's schon, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Gottes Sicht auf mein Leben und auf die Dinge ganz allgemein, das ist die ewige, gültige Wahrheit. Und diese Erneuerung, von der Paulus spricht, die geschieht durch Gottes Wort. Dadurch, dass wir das abgleichen, was denken wir, was lesen wir über Gott und über uns in seinem Wort. Wisst ihr, was der am meisten zitierte Bibelvers in der Bibel ist? Also wo die Bibel zitiert? Ich sag's euch. 2. Mose 34, 6 und 7. Der Herr, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn. Oh, das wäre schön, wenn uns das prägen würde. Langsam zum Zorn und reich an Gnade. So stellt sich Gott selbst vor und so können wir ihn in den Evangelien erkennen. Mit der Zeit, wenn wir uns viel mit Gottes Wort beschäftigen, dann verinnerlichen wir Gottes Sicht auf die Dinge und so werden wir ihm ähnlich. Die Frage, was würde Jesus tun? Das war ja mal eine ganz schicke Frage und das ist auch eine gute Frage. Was würde Jesus tun? Die bleibt dann oft nicht mehr konkret, wenn unsere Gedanken und unser Herz voll ist mit den Evangelien. Dann haben wir eine ziemlich klare Spur, würde ich behaupten, in den meisten Fällen, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Ich erzähle euch was. Ich habe am Mittwoch war ich einkaufen und habe mitbekommen, dass da eine Frau, die schon etwas, runtergekommen aussah, die stand da an der Theke von der Bäckerei und sagt, machen Sie doch mal eine Ausnahme. Die wollte umsonst was haben. Und ich habe gesehen, wie viel Not die Verkäuferin damit hat. Also die hatte sicher Mitleid mit dieser Frau, aber sie hatte nicht die Freiheit, ist ja klar, die darf das ja nicht einfach weggeben. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt dieser Verkäuferin ein bisschen beistehen, habe mich da hingestellt und gesagt, weil die Verkäuferin hat schon mehrmals gesagt, bitte gehen Sie jetzt, bitte verlassen Sie, sonst holen wir die Polizei. Und dann habe ich mich da hingestellt und dann hat die Frau mich angesprochen, habe ich gesagt, ja, ich denke auch, dass es besser ist, wenn Sie jetzt gehen. Da hat die angefangen, mich zu beschimpfen und es war richtig so krass, aber schlussendlich ist sie gegangen. Und dann gehe ich raus aus dem Laden und dann kam mir die Frage ein bisschen spät. Was würde Jesus tun? Das kam mir zu spät. Ich war schon draußen. Ich war aber froh, dass ich nicht reagiert habe auf deren Beleidigung. Jedenfalls habe ich dann gedacht, Jesus, das tut mir leid. Ich stelle die Frage zu spät. Was hättest du getan? Ah, vermutlich das Essen ihr gekauft oder ein Ding ihr gekauft, weil offensichtlich hatte die Frau Hunger. Und dann mache ich so meine Besorgung und habe halt so zu Jesus gesagt, ja, das nächste Mal dann. So ist es oft im Glauben, gell? Dass man sagt, ich probiere es das nächste Mal nochmal. Und dann komme ich aus dem Lidl raus, die Frau steht vor mir, also ich war einkaufen, die gleiche Frau steht vor mir. Und ich, hey, heute ist unser Tag. Und sie war ganz bedeppert und hat gesagt, oh nein, nicht schon wieder die. Und dann hatte ich ja hier meinen Wagen mit eingekauften Sachen und habe gesagt, Sie haben Hunger, gell? Ja. Wie wär's mit, habe ich da verschiedene Sachen aus meinem Korb ihr angepriesen. Jedenfalls schlussendlich habe ich sie mit einem Brot nach Hause geschickt und fand es einfach so süß von Jesus, dass er mir gleich direkt nach meiner Panne nochmal geholfen hat. Was würde Jesus tun? Genau. Der 3. Punkt. Hören und tun. Seinen riesigen Reichtum entfaltet Gottes Wort beim Lesen, beim Hören, aber ganz besonders beim Tun. Natürlich sind Lesen und Hören zentrale Voraussetzungen, um Gott zu gehorchen und seinen Willen zu tun. Hier kann man einen ganz klaren und eindeutigen Weg erkennen. Wer Gott gehorchen möchte, Gottes Wahrheit über sich selbst herausfinden will, Schritte in die Nachfolge gehen und bei Jesus sprudelndes, heilsames Leben finden, der wird in Gottes Wort fündig. Hier lese ich nicht nur, wer Gott ist und wer ich bin, hier lese ich auch, was ich tun soll. Und das ist so manchmal ein bisschen aus der Mode gekommen, aber wir lesen mal dazu 2. Timotheus 3, 16 und 17. Da, auch dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. Sie hilft, recht zu lehren, die Irrenden zurechtzuweisen und zu bessern. Und sie trägt dazu bei, Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. Damit ist der Mensch Gottes gut ausgerüstet. Er ist auf alle Aufgaben seines Dienstes vorbereitet. Also zurechtweisen und erziehen. Und dass wir selber Irrende sind, das mögen wir eigentlich nicht hören. Aber wie gesagt, wir sind mehr geprägt, als wir denken. Und es ist so gut, wenn Gottes Wort uns prägen kann. Jetzt kommt die Frage, wie soll Gottes Wort und die Bibel und Verse aus der Bibel uns prägen? Wie mache ich das im Alltag? Ich will euch noch mal kurz vorlesen von dem Mensch aus Psalm 1. Glücklich ist der Mensch, der nicht dem Vorbild der Frevler folgt, nicht den Weg der Sünder betritt. Mit Leuten, die über andere lästern, setzt er sich nicht an einen Tisch. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich her. Dieser Mensch hier, der sagt dreimal Nein und einmal Ja. Er sagt Nein zu Sündern, zu dem Weg der Sünder, er sagt Nein zum Vorbild der Frevler und er sagt Nein an den Stellen, wo gelästert wird. Nein sagen, Raum schaffen, ist der erste Punkt, wie wir das praktisch machen. Katrin, vielleicht kannst du die nächste Folie? Genau. Es ist eine Binsenweisheit, dass wir begrenzte Zeit und begrenzte Kapazität haben. Und mein Ziel für heute wäre nicht, dass du sagst, oh, mein Leben ist schon so voll, jetzt muss ich auch noch die Bibel da irgendwie reinquetschen. Wie soll das gehen? Sondern ich gebe zu, ich verfolge ein ehrgeizigeres Ziel. Ich ermuntere dich, Nein zu sagen, um Raum zu schaffen, genauso wie der glückliche Mensch in Psalm 1. Für mich hat es schon Verschiedenes bedeutet. Ich liebe das sehr, wenn Menschen schnell und lustig sprechen können. Deswegen freut es mich so Late-Night-Talker und so Comedies. Das hat mir immer ganz gut gefallen, vor allem im englischen Sprachraum. Aber irgendwann habe ich wirklich Jesus gehört und er sagt, das ist der Tisch, an dem über andere gelästert wird. Und dann, das habe ich so gehört. Ja, ich sage nicht, dass ihr das alles so machen müsst, aber für mich war, ich muss das begrenzen. Late Night Talk ist sowieso eigentlich besser. Man geht früh ins Bett, tralala. Und auch Comedy. Es gibt Podcasts im Überfluss und viele sind richtig gut gemacht und total interessant. Man kann da viel Zeit verbringen. Und ich möchte dir heute heikle Fragen stellen. Ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich stelle sie dir einfach. Ich gebe dir nicht die Antwort. Ich stelle dir nur die Frage. Wie viele und welche Serien schaust du? Wie viele und welche Bücher liest du? Wie viele Podcasts stehen selbstverständlich auf deinem Programm? Wie viel Fußball gucken wird ungefragt in den Kalender eingetragen, wenn die Spiele stattfinden? Ich weiß schon, dass es verschiedene Phasen im Leben gibt, wo man für Verschiedenes Zeit hat, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich weiß, dass es unterschiedliche Zeiten im Leben gibt, aber ich glaube nicht mehr, dass wenn wir immer wieder Krimis anschauen, dass das unser Herz auf Dauer unberührt lässt. Oder immer wieder Liebesfilme. Man sieht seinen eigenen Mann hinterher in einem anderen Licht und es ist nicht unbedingt positiv. Ja, der Hero, der kriegt alles hin, da in diesem Film. Ich weiß, das ist echt heikel und ich sage auch nicht, so und so viel ist okay und dann ist nicht mehr okay. Ich finde es voll wichtig, dass wir diese Fragen stellen, weil wir alle wollen nicht gelebt werden, sondern wir wollen unterwegs zu einem guten Ziel sein. Nicht nur als Jünger Jesu, auch als Mensch. Du kannst dich so vollballern von allen Seiten, dass deine Birne komplett zerstreut ist. Deine Aufmerksamkeitsspanne, habe ich mal gelesen, die schrumpft. Die Aufmerksamkeitsspanne schrumpft. Und das hat schon auch mit diesem Überding zu tun. Die Liebe setzt immer Prioritäten. Deswegen habe ich das da unten noch das, was mir wirklich wichtig ist, wo mein Herz drin hängt, was ich liebe, dafür gibt es Raum und dafür gibt es Zeit. Und wenn ich da weiß, es gibt einen Gott, der wartet auf mich. Oh, der wartet so geduldig. Und wenn ich komme, dann freut er sich. Wisst ihr, der verlorene Sohn, als der heimkam zum Vater, der hatte sich die Rede vorbereitet. Vater, ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen, mach mich zu einem Tagelöhner. Der hat sich selber schon runtergesetzt von seiner Sohnstufe. Und der Vater wollte davon einfach gar nichts wissen. Er hat gesagt, jetzt bist du da, jetzt kriegst du alles, was du früher gehabt hast und wir feiern ein Fest. Und so ist es auch bei uns, wenn wir dann zu Jesus kommen, wenn wir uns die Zeit nehmen. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ja, Zeit, dass du kommst. Wo bist du denn gewesen? Sondern es ist da eine väterliche Freude, dass wir jetzt kommen. Wenn ihr das glauben könntet, eine väterliche Freude, jetzt bist du da, mein liebes Kind. Ich habe dich vermisst, das stimmt, aber jetzt bist du da. Zweiter Punkt ist, wir gucken uns den Tagesablauf an und da kann man kleine Fenster nutzen. Vielleicht hast du das ganz verinnerlicht in deinen Alltag, wie du das machst mit dem Bibellesen und es ist dir keine Not. Aber es gibt viele, die versuchen und scheitern oder fühlen sich dann schlecht und es ist insgesamt ein schambehaftetes Thema. Deswegen wollte ich da vorher noch geschwind was sagen. Für mich war die Bibel einige Jahre einfach nur alt und bekannt. Altbekannt. Und es war umso peinlicher, weil ich ja hier in der Gemeinde auch Verantwortung hatte. Mein Mann leitet eine Missionsorganisation, die sich um die Bibel dreht. Und er hatte während dieser Phase voll so die Tieftauchphase in die Bibel. Und ich habe nach jeder Predigt gedacht, kenne ich schon, weiß ich schon. Mir erzählt doch hier niemand mehr was Neues. Und ich habe mich geschämt, es war mir auch peinlich. Aber nach außen habe ich immer noch so von den Resten gelebt, die ich halt früher mal gelesen habe. Und wisst ihr, was mein Gebet in dieser Zeit war? Herr, bitte schenke mir Sehnsucht. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Davon bin ich so überzeugt. Bitte schenk mir Sehnsucht nach deinem Wort. Und dann kam Corona und dann hatte ich Zeit. Und dann bin ich wieder reingetaucht mit einer anderen Übersetzung. Das kann auch ein guter Tipp sein für viele, mit einer anderen Übersetzung das zu versuchen. Und dann habe ich das gespürt, was Luther sagt. Die Schrift ist ein Kräutlein, je mehr du reibst, umso mehr duftet es. Also wenn man wieder eintaucht und man lässt sich ein bisschen Zeit, dann kommt da auch wieder was. Also, jetzt fangen wir aber mal den Tagesablauf an. Noch im Bett. Also ich habe jetzt ganz viele so konkrete Sachen. Ich mache das nicht alles selber. Nicht, dass du denkst, boah, die Miriam. Nein, nein. Aber ich sammle immer so Ideen, die ich von anderen höre. Es gibt Leute, die liegen morgens noch im Bett am Morgen und ihr Kopf ist bei Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, führt mich zum frischen Wasser. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich aufwache, habe ich eine seltsame Mischung aus sorgenvollen, wie wird es heute, schaffe ich das, an das muss ich denken. Das läuft bei mir irgendwie gleich los, wenn ich aufwache. Und dann zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Ja, das ist nicht stille Zeit in dem Sinn, aber es ist Gottes Wort. Dann stehst du auf. Ich habe mal gehört, Tobi Teichen sagt auch immer irgendeinen Bibelvers, wenn er an die Kaffeemaschine geht. Ich habe aber vergessen, was das war. Also jedenfalls, die kleinen Sachen, die jeden Tag kommen, die kannst du verknüpfen mit Gottes Wort. In deiner stillen Zeit liest du vielleicht einen kleinen Abschnitt. Ich lese jetzt unter der Woche mit dem Reinhard einen Psalm. Leute, wir sind wie viele Jahre verheiratet? Scheiße. Oh. 28 Jahre verheiratet und wir sind ein christliches Ehepaar und Leute, wir haben so lang gebraucht, um gemeinsam die Bibel zu lesen. Das ist so umkämpft. Und wenn ihr als Ehepaar lang zusammen seid und jeder liest nur für sich und irgendwie, bleibt dran, geht nicht auf, sagt zueinander, oh, die Knödlers haben auch so lang gebraucht. Also, man kann auf der Toilette sich ein Bibelvers hinkleben. Man sollte den öfter mal ändern, weil irgendwie werden wir da immun, wenn die zu lange da immer die gleichen Verse hängen. Aber du kommst da täglich mehrfach vorbei, davon gehe ich aus. Und da kannst du es dir gestalten. Da kann Gottes Wort sein. Das Auto eignet sich eigentlich sehr gut als Kathedrale. Vor allem, wenn du alleine bist. Du kannst erster Schritt, nicht ungefragt einfach immer Radio an. Lass mal Stille. Dann kommt der Stau. Dann holst du deine Bibelverse. Ich muss doch einen kleinen Werbeblock machen. Reinhard arbeitet für die Bibelliga. Es gibt schöne Kärtchen mit einem Vers drauf. Die kann man da bestellen. Wenn ihr bestellt, spendet bitte auch. Genau, da steht zum Beispiel drauf, ich habe das jetzt nicht vorher, Philipper 3, Vers 14, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Ja, ich lese das auf dem Klo, ich lese das im Auto und denke, ja okay, ganze Kraft. Jesus, ich habe nicht viel Kraft, aber ich will das machen. Das ist wunderbar. Und da ist der Fantasie wirklich keine Grenze gesetzt. Im Auto kannst du beten, im Auto kannst du, ohne Witz, wenn der Reini im Berufsverkehr ist, hat er eine ganze Zeit lang die Psalmen wiederholt, die er auswendig gelernt hatte. Ja, ich muss jetzt echt, also ich habe das mal mitgekriegt, wie er Psalmen auswendig lernt, vom Heimweg, vom Urlaub von Holland. Also er hat in Holland angefangen und irgendwie auf der Höhe von Koblenz hatte er diesen Psalm. Das ist wirklich Arbeit. Das ist wirklich Arbeit. Aber das ist so ein Schatz, wenn man das hat. Nutzt das Auto. Bei Mahlzeiten kannst du einen Vers wiederholen. Wenn du zur Arbeit gehst, kannst du dir einen Bibelvers in die Hosentasche stecken. Du musst halt dran denken, bevor du die Hose in die Wäsche tust, dass du das Kärtchen rausholst. Aber du kannst es machen. Du kannst überall, du kannst den Tag beenden mit einem Wort Gottes, mit einem Stück aus den Psalmen. Viele von euch liegen wach in der Nacht. Ja, das kann ein Einfallstor für alle möglichen Sorgen und Ängste und Schwierigkeiten sein. Ich ermuntere dich, leg dir eine Bibel, eine Papierbibel bitte, nicht das Handy, neben dein Bett und lies einen Psalm oder lies einen Vers, der dir viel bedeutet. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn du den immer und immer wieder liest. Ich habe fest vor, dass ich das Lukas-Evangelium fast auswendig kann, bevor ich sterbe. Nicht, weil ich es auswendig lerne, sondern weil ich es immer wieder lese. Lukas ist das Beste. Mein Tipp für euch. Lukas ist super. Ich wollte noch ein Wort sagen zu den Erwartungen ans Bibellesen. Früher war ich voll enttäuscht. Ich habe einen Abschnitt gelesen und dann habe ich gedacht, ja, erstens kannte ich den schon und zweitens spricht mich das jetzt nicht so an. Kennt ihr diesen Satz? Das spricht mich jetzt nicht so an. Heute nehme ich das zur Kenntnis und lasse mich davon nicht beirren. Es ist und bleibt Gottes Wort. Es muss nicht alles eins zu eins zu meiner aktuellen Situation passen. Das ist ein sehr individualistischer Ansatz an die Schrift. Es muss nicht alles zu mir passen. Gott teilt sich mit. Wenn mein Mann abends von der Arbeit kommt und wir erzählen uns, was alles so war, dann spricht ihn wahrscheinlich auch nicht alles an, was ich ihm so erzähle. Manchmal so meine Kita-Geschichten. Dann ist schon sehr geduldig, aber sein Kopf ist manchmal auch woanders. Aber das ist egal. Das ist Teil von unserer Kommunikation. Und bitte, bitte, wenn du was liest in der Schrift und es spricht dich nicht sofort an, dann gib nicht auf. Dann sagst du Jesus, ja, ich sehe jetzt da gerade keine Verbindung zu mir. Vielleicht kannst du mich da nochmal drauf stoßen. Oder du liest es nochmal. Oder du liest weiter. Oder du fragst einen Christian. Der weiß bestimmt was dazu zu sagen. Es sind seltsame Fliehkräfte, die mich von Gottes Wort fernhalten, mich in einen verwirrten und überfüllten und erschöpften Seelenzustand gleichgültig werden lassen. Der enge Umgang mit Gottes Wort ist immer umkämpft. Und es ist wichtig, dass du das weißt. Sonst denkst du, alle anderen kriegen es hin, bloß ich nicht. Nein, der enge Umgang mit Gottes Wort ist immer umkämpft. Frag alte und erfahrene Christen. Es ist immer ein Kampf. Der Feind, der Vater der Lüge hat einfach keinen Bock, dass wir uns auseinandersetzen mit Gottes Wort. Und das müssen wir wissen. Sonst bleiben wir nämlich einfach mit so einem resignierten Schulterzucken zurück. Bei mir klappt's halt nicht. Die anderen haben da eine gute Zeit, ich halt nicht. Ich will euch sagen, was mir unheimlich hilft. Falls ihr euch fragt, warum ist die Miriam manchmal so on fire? Warum hat sie immer irgendwelche Storys aus der Bibel? Ich habe einen Trick. Und mein Trick heißt gemeinsames Bibellesen. Ich schaffe es nicht, 1,5 Stunden mich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Aber im Gebet am Donnerstag, Klammer auf, wo wir Bibelteile beten, da gelingt es mir. Ich schaffe es auch nicht, nach einem langen und anstrengenden Tag abends zum Reinhard zu sagen, komm, let's read the Bible. Aber wenn der Hauskreis kommt, dann ist klar, was wir machen. Wir lesen in der Bibel. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch. Lehrt einander und ermahnt euch gegenseitig. Das ist kein individualistischer Ansatz hier, das ist ein Gemeinschaftsansatz. Euch steht da, einander, gegenseitig. Das funkt nur, wenn man zusammen die Bibel liest, sonst funktioniert es nicht. Und es ist mir eine große Hilfe. Und ich lese also jetzt Montag bis Freitag normalerweise. Wenn ich frei habe, kommt der Reini an mein Bett, dann kann ich gleichzeitig liegen und hören. Das ist echt Crème de la Crème. Jedenfalls lesen wir einen Psalm am Morgen. Dann haben wir Hauskreis am Dienstag, am Mittwoch. Wir haben Gebet am Donnerstag. Und ich habe am Sonntag, setze ich mich auch mit Gottes Wort auseinander in der Predigt. Das sage ich euch nicht, damit ihr alle denkt, oh, das schaffe ich ja nie. Das müsst ihr nämlich auch nicht schaffen. Aber ich sehe einen Zusammenhang bei mir zwischen dem, dass Gottes Wort mich prägen kann, dass es dafür Raum gibt und dass ich mich treffe mit anderen Christen. Ich bin allein zu schwach. Also ich lese auch allein in der Bibel, nicht so. Ich habe auch meine Bibelverse und so weiter. Aber ich bin da allein zu schwach. Und ich höre nicht dabei auf zu sagen, ich bin halt allein zu schwach, sondern ich gehe in die Gemeinschaft. Und das möchte ich euch ganz arg ans Herz legen. Wenn ihr unter der Woche und abends keine Zeit habt, dann findet ihr Menschen, dann lest zusammen ein Evangelium in kleinen Abschnitten. Dann trefft euch oder macht es vielleicht am Telefon, macht es meinetwegen online. Gottes Wort soll uns prägen. Es ist so wichtig, dass es uns prägt. Ja, und nun, jetzt wird es höchste Zeit, dass ich aufhöre. Hier ist die Zahl schon in Rot. Oh, oh. Wo stehst du? Ihr steht vermutlich an sehr unterschiedlichen Stellen. Manche haben einen sehr geübten und trainierten Umgang mit Gottes Wort. Und für andere ist es eine Enttäuschung immer wieder oder sie sind unsicher. Ich möchte dich ermuntern zu trainieren und nicht es zu versuchen. Also Training versus Trying. Ja, also niemand würde mir eine Geige in die Hand geben und sagen, jetzt probier doch mal. Ja, das Ergebnis wäre schauerlich. Aber manchmal gehen wir mit dem Lesen der Bibel oder mit dem Leben als Christ so um. Mal, probier doch mal. Ja, und dann ist das Ergebnis einigermaßen niederschmetternd. Und dann ist es manchmal das Ende und es ist nicht das Ende. Wir trainieren, wir machen das immer wieder. Wir sprechen mit anderen darüber. Wie geht's dir in der Stille? Wie geht's dir beim Bibellesen? Manchmal ist so ein komisches Tabu über diese Themen bei uns, weil niemand möchte als Pharisäer rüberkommen und niemand möchte andere irgendwie unter Druck setzen. Aber das ist voll wichtig. Das ist die Säule, das ist die Stabilität unseres Glaubens. Rede, wenn du Schwierigkeiten hast mit stiller Zeit, ja dann sag's jemand anderes. Irgendjemand hat bestimmt eine gute Idee für dich. Da bin ich mir sicher. Und an kleinen Schräubchen kannst du drehen. Wisst ihr, ich war in so einem Abnehmkurs, der hat mir sehr geholfen. Ich hatte vorher 2 Runden Weight Watchers gemacht. Und da ging das im Großen und Ganzen so. Ich habe mich mega angestrengt eine Zeit lang. Dann ging das auch richtig gut. Und dann konnte ich aber irgendwann die Spannung nicht mehr halten. Und dann bin ich zurück. Klassisch Jojo. Habt ihr wahrscheinlich hier mitgekriegt, ihr seid nur zu höflich, um mich drauf anzusprechen. Und dann war ich in dem anderen Kurs, den die Susanne hier angeboten hat. Und das war eben nicht, wir sind jetzt alle, sondern das war kleine Schräubchen. Wo kannst du an einer kleinen Schraube drehen? Ah, Zartbitter statt Vollmilch war so ein Schräubchen für mich. Ja, und so ähnlich muss man mit dem Bibellesen auch rangehen. Nicht so, jetzt ab heute werde ich der Bibelcrack. Und dann knallst du mit so einer Wucht zurück und hast schlechte Erfahrungen und hast beim nächsten Mal geht's dir noch schwieriger. Nein, drehe an den kleinen Schräubchen. Früh am Morgen ein Bibelvers auf den Nachttisch, auf dem Klo, im Auto. Nimm dir Zeit und bitte Jesus vor allem um Sehnsucht. Denn alles beginnt mit der Sehnsucht. Wir wollen hier niemanden ein Programm aufdrücken. Das ist das Letzte, was ich will. Aber die Sehnsucht zieht uns, wenn wir spüren, da kommt lauter Liebe vom Herzen des Vaters, dann bin ich auch gern mit dem Vater zusammen. Wisst ihr, manchmal haben wir früher so gebetet und sprich zu uns, sag uns, was du uns zu sagen hast. Da habe ich manchmal gedacht, hey, wir sind doch hier kein Appell. Sorry an die Rangers, gell, bei euch ist Appell positiv, für mich irgendwie eher nicht. Also sag uns, was du uns zu sagen hast. Ja, da ist ein Vater voller Liebe, der nicht sagt, gut, dass du kommst, ich habe dir einiges zu sagen. Nee, so ist Gott nicht. So, ich muss ganz dringend aufhören, weil ich habe sehr überzogen. Aber ich möchte noch für eines beten und dazu bitte ich euch aufzustehen, nämlich für Sehnsucht. Vater, wenn wir das mehr verstehen würden, wie sehr wir von dir geliebt und willkommen geheißen werden, wie sehr deine Treue und deine Gnade und dein langsam zum Zorn sein, wie sehr das uns wohltut, ich glaube, dann würden wir auch öfter kommen. Und deshalb bitte ich dich, dass du die Sehnsucht in unseren Herzen wächst. Und dass du uns die Scheu nimmst, auch über Versagen zu sprechen. Und dass wir nicht alleine bleiben mit unserem eigenen Versagen oder unseren offenen Fragen oder unserer Gleichgültigkeit, sondern dass wir das in Gemeinschaft erleben. Vater, ich bitte dich um Sehnsucht nach dir und deinem Wort für uns alle. Amen.